Ja, liebe Gemeinde, liebe Freunde hier vor Ort, liebe Teilnehmer am Gottesdienst in unserem Livestream, ob zu Hause oder unterwegs. Ich wünsche euch zum Hören und mir zum Reden Gottes reichen Segen und möchte zu Anfang des Gottesdienstes einen Vers aus dem Johannesevangelium lesen, Johannes Kapitel 8, Vers 36. Wenn euch nun der Sohn freimachen wird, so seid ihr recht frei. Ich bete. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du in unserer Mitte bist, so wie du es verheißen hast. Wir danken dir, dass du uns anrühren möchtest, dass du zu uns reden willst. Bitten, dass wir unsere Herzen öffnen und dass du gleichzeitig das nur eindringen lässt, was deinem Willen entspricht. Segne Reden und Hören. Amen. Was ist für dich Freiheit? Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre kam in Deutschland eine Musikrichtung auf, die auch einige heute noch recht bekannte Hits hervorgebracht hat. Das war die sogenannte Neue Deutsche Welle. Ein Song aus dieser Zeit hat neuerdings wieder Popularität erlangt, der ist nämlich zur Torhymne der deutschen Fußballnationalmannschaft gekürt worden, allerdings leider nicht bei der Europameisterschaft, sonst hätte man schon ein paar Mal zu hören bekommen. In dem Song Völlig losgelöst von Peter Schilling geht es um Major Tom, einen fiktiven Astronauten, der aus dem All auf die Erde schaut und weiß, dass er nie wieder dorthin zurückkehren wird. Der Refrain des Liedes lautet: Völlig losgelöst von der Erde schwebt das Raumschiff völlig schwerelos. Dieses schwerelose Schweben ist das, was sich viele Menschen unter Freiheit vorstellen. Keinerlei Bindung, die Erdanziehungskraft ist überwunden. Nun sollte uns klar sein, dass es völlige Freiheit à la Major Tom nicht gibt. Das war in unserer Predigtreihe zum Römerbrief schon öfter Thema. Freiheit ist immer relativ. Klar, es gibt Freiheit von irgendwas oder irgendwem, aber nicht Freiheit von allem und allen. In den letzten Predigten ging es um die Freiheit von der Sünde. Der Apostel Paulus betont insbesondere im Kapitel 6 des Römerbriefs, dass wir der Sünde gestorben sind. Sterben macht frei. Ein paar Verse hierzu, auszugsweise aus dem Kapitel 6 zur Wiederholung. Was wollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Also auch ihr. Haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Sterben macht frei. Die Botschaft nehmen wir doch gerne an, insbesondere wenn es um die Sünde geht. Das ist mal ein Evangelium, eine wirklich gute Nachricht. Wir sind der Sünde gestorben. Sie hat keine Macht mehr über uns. Vorbei. Im heutigen Predigttext geht es um die Freiheit von einer anderen Instanz, nämlich um die Freiheit vom Gesetz. Da wird es schon etwas schwieriger. Ich lese aus dem 7. Kapitel des Römerbriefs die Verse 1 bis 6. Oder wisst ihr nicht, Brüder, denn ich rede ja mit Gesetzeskundigen, dass das Gesetz nur so lange über den Menschen herrscht, wie er lebt. Denn die verheiratete Frau ist durchs Gesetz an ihren Mann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Mann stirbt, so ist sie von dem Gesetz des Mannes befreit. So wird sie nun bei Lebzeiten des Mannes eine Ehebrecherin genannt, wenn sie einem anderen Mann zu eigen wird. Stirbt aber der Mann, so ist sie vom Gesetz frei, sodass sie keine Ehebrecherin ist, wenn sie einem anderen Mann zu eigen wird. Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, damit ihr einem anderen zu eigen seid, nämlich dem, der aus den Toten auferweckt worden ist, damit wir Gott Frucht bringen. Denn als wir im Fleisch waren, da wirkten in unseren Gliedern die Leidenschaften der Sünden, die durch das Gesetz sind, um dem Tod Frucht zu bringen. Jetzt aber sind wir vom Gesetz frei geworden, da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, sodass wir in neuen Wesen des Geistes dienen und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Paulus verwendet hier die Anrede Brüder. Das ist ein generisches Maskulinum im Plural, die Verwendung der männlichen Form in der Mehrzahl, wenn eine Gruppe von Männern und Frauen angesprochen ist. Das muss man heute schon erklären. Also diese Anrede Brüder kommt insgesamt 11 Mal im Römerbrief vor. Immer dann, wenn Paulus ein ganz besonderes, wichtiges, persönliches Anliegen anspricht. So zum Beispiel im Kapitel 10, Brüder, der Wunsch meines Herzens und mein Flehen zu Gott ist für Israel, dass sie gerettet werden. Hier in den gerade mal 6 Versen am Anfang des Kapitels 7 kommt diese Anrede gleich 2-mal vor. Was der Apostel hier sagt, ist nicht einfach nur Lehre, die verstanden werden muss und in den Kopf soll, sondern ein Anliegen, das ins Herz dringen soll. Er unterstreicht das mit der rhetorischen Frage, wisst ihr denn nicht? Auf diese Frage kannst du eigentlich nicht mit Nein antworten. Die Frage ist stattdessen ein dringender Aufruf, dass du dich an was erinnerst, was du natürlich weißt. Und dann setzt Paulus noch eine suggestive Feststellung drauf. Ich rede doch zu solchen, die das Gesetz kennen. Ich erzähle euch doch nichts Neues. Das versteht ihr doch, oder? Dadurch wird eine gemeinsame Ausgangsbasis geschaffen. Die Theologen diskutieren kontrovers, ob Paulus hier in dem Vers 1 das mosaische Gesetz meint oder irgendein beliebiges Rechtssystem, zum Beispiel das römische. Die gute Nachricht ist, für das Verständnis des Textes und der Botschaft macht das nicht wirklich einen großen Unterschied. Später wird Paulus allerdings eindeutig vom mosaischen Gesetz sprechen. Nachdem er jetzt durch die 3 genannten Elemente, nämlich die Anrede Brüder, die rhetorische Frage, wisst ihr nicht, und die suggestive Feststellung, ich rede zu solchen, die das Gesetz kennen, die Aufmerksamkeit seiner Leser fokussiert hat, kommt das eigentliche Thema. Das Gesetz herrscht nur so lange über den Menschen, wie er lebt. Auch in diesem Zusammenhang gilt offensichtlich, Sterben macht frei. Für tote Menschen gilt das Gesetz nicht mehr. Sie sind von seinen Regeln genauso frei wie von seinen Strafen. Ein Toter kann nicht mehr vor Gericht gestellt werden. Er ist seinen Anklägern definitiv und final entkommen. Sterben macht frei. Um das Gesagte begreiflich zu machen, kommt in den nächsten beiden Versen ein Vergleich. Denn die verheiratete Frau ist durchs Gesetz an ihren Mann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Mann stirbt, so ist sie von dem Gesetz des Mannes befreit. So wird sie nun bei Lebzeiten des Mannes eine Ehebrecherin genannt, wenn sie einem anderen Mann zu eigen wird, stirbt aber der Mann, so ist sie vom Gesetz frei, sodass sie keine Ehebrecherin ist, wenn sie einem anderen Mann zu eigen wird. Also klar, wenn der Ehemann stirbt, darf die Frau wieder heiraten, ohne die Ehe zu brechen. Ich lasse diese beiden Verse jetzt einfach mal so stehen, ohne auf das Thema Ehe, Scheidung und Wiederheirat an dieser Stelle einzugehen. Das ist nämlich eigentlich nicht das Thema. Dieses Bild mit Mann und Frau ist ein Vergleich. Es geht um was anderes, nur so viel. Wir halten das Bild fest, ja, das ist ziemlich eindeutig, das Paulus hier verwendet. wer stirbt, ist vom Gesetz frei. Schwieriger wird es dann schon mit der Anwendung dieses Bildes. Während in diesem Vergleich der Mann stirbt und die Frau dann wieder heiratet, heißt es im Vers 4, also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, damit ihr einem anderen zu eigen seid, nämlich dem, der aus den Toten auferweckt worden ist, damit wir Gott Frucht bringen. Habt ihr das genau gehört? Wir sind dem Gesetz gestorben und gehören jetzt zu einem anderen. Der Vergleich ist eine einfache Metapher, ein Vergleich in einem Punkt. Wenn wir versuchen, das als Allegorie zu interpretieren, also mehrere Vergleichspunkte zu setzen, zum Beispiel die Frau ist der Christ, der gestorbene Ehemann das Gesetz, der neue Ehepartner Christus, dann passt an dem Bild irgendwas grundsätzlich nicht. Das ist dann so wie auf der Illustration, die ich euch mitgebracht habe. Egal, wir halten fest, als erste Erkenntnis, es ist nicht das Gesetz gestorben, sondern wir sind dem Gesetz gestorben. Das ist was grundsätzlich anderes. Und das ist für das Verständnis enorm wichtig. Der Apostel sagt nicht, vergesst einfach das alte Gesetz, es hat keine Bedeutung mehr. Das ginge auch gar nicht. Denn Jesus selber hatte dieses Gesetz bestätigt. Jesus sagt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe, noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, der wird der Kleinste genannt werden im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel. Und ein paar Verse nach unserem heutigen Text wird der Apostel Paulus nochmal betonen, kommt in einer späteren Predigt. So ist nun das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig und gerecht und gut. Aber für uns gilt ein anderes Gesetz, das Gesetz des Geistes und eben nicht mehr das mosaische Gesetz. Wir gehören also nicht mehr dem alten Zuchtmeister, dem mosaischen Gesetz, sondern Christus. Wir befolgen das alte Gesetz nicht, sondern wir erfüllen es in Jesus. So wie unser Herr und Meister nicht das Gesetz aufgelöst hat, sondern erfüllt hat. In ihm bringen wir Gott Frucht. Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, damit ihr einem anderen zu eigen seid, nämlich dem, der aus den Toten auferweckt worden ist, damit wir Gott Frucht bringen. Das Sterben in Bezug auf das Gesetz hat einen Sinn und ein Ziel, das hier in dem Zweifachen damit zum Ausdruck gebracht wird. Erstens, Christus gehören. Zweitens, Frucht bringen für Gott. Bringst du Frucht für Gott? Und wie sieht das bei dir konkret aus? Ich erinnere an die bekannten Verse aus dem Galaterbrief. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber dem Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Unser Dienst besteht nicht im Einhalten von Gesetzen und Regeln, nicht im Klammern an Buchstaben, sondern darin, dass wir das neue Wesen, das Gott uns schenkt, zur Auswirkung kommen lassen. Im letzten Vers unseres Predigttexts stellt Paulus das erneut klar. Jetzt aber sind wir vom Gesetz frei geworden, da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, sodass wir im neuen Wesen des Geistes dienen und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Du bist frei vom Gesetz, weil du in Christus gestorben bist. Punkt. Der Prophet Hesekiel weissagt im Auftrag Gottes: Ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Auch wenn diese Verheißung für die eigentlichen Empfänger, für das Volk Israel, jetzt noch nicht erfüllt ist, in uns, die an Jesus glauben, hat Gott das schon bewirkt. Der alte Buchstabe hält uns nicht mehr fest. Und weil diese Unterscheidung zwischen Buchstabe und Geist so enorm wichtig ist, nenne ich dazu noch zwei Parallelstellen. Die eine aus dem Römerbrief, Kapitel 2. Der ist ein Jude, der es innerlich ist, und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist, nicht dem Buchstaben nach. Seine Anerkennung kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Eine weitere Stelle aus dem 2. Korintherbrief. Gott hat uns auch tüchtig gemacht zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Der letzte Vers wäre jetzt an sich nicht so problematisch oder provokativ, wenn die nächsten beiden Verse das nicht noch etwas näher ausführen würden. Wenn aber der Dienst des Todes durch in Stein gegrabene Buchstaben von solcher Herrlichkeit war, dass die Kinder Israels nicht in das Angesicht Moses schauen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Antlitzes, die doch vergänglich war, wie sollte dann nicht der Dienst des Geistes von weit größerer Herrlichkeit sein? Wie bitte? Der Dienst des Todes durch in Stein gegrabene Buchstaben. Was kommt uns da in Sinn? Als Mose nach der Begegnung mit Gott am Berg Sinai die Steintafeln mit den sogenannten 10 Geboten vom Berg Sinai herabbrachte, strahlte sein Gesicht so hell, dass die Israeliten sich fürchteten, ihm zu nahe zu kommen. Was auf den beiden Tafeln eingraviert war, wird in der Bibel genauer als Worte des Bundes bezeichnet. Welches Bundes? Des alten Bundes. Wir Christen leben aber im neuen Bund. Bitte entschuldigt, das Fass habe jetzt nicht ich aufgemacht, sondern der Apostel Paulus. Das Thema könnt ihr gerne in den Hauskreisen nächste Woche vertiefen und diskutieren. Lest dazu bitte das ganze Kapitel 3 des 2. Korintherbriefs. Erlaubt mir an der Stelle noch einen kleinen Exkurs, eine Zwischenbemerkung. Der Kontrast zwischen Buchstabe und Geist wird gerne mal dazu missbraucht, eine genauere Beachtung der Bibel wegzuwischen. Das wäre fatal. Der Kontrast zwischen Buchstabe und Geist, insbesondere in den Paulusbriefen, dient nicht dazu, die Bibel abzulehnen oder zu unterminieren, sondern sie soll den Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Bund, besonders der Bundespraxis, verdeutlichen. Paulus betont, dass der Buchstabe des Gesetzes ohne den Geist des Lebens in Christus Jesus zum Tod führt, während der Geist Leben und Freiheit bringt. Die Bibel ist und bleibt das Wort Gottes, von Gott inspiriert, das als Richtschnur für Lehre, Zurechtweisung, Besserung und Erziehung in der Gerechtigkeit dient. Sie ist und bleibt eine unverzichtbare Quelle für das geistliche Leben und das Wachstum der Christen. Also, wir haben jetzt, glaube ich, den Text, was die theoretischen Grundlagen angeht, ganz gut verinnerlicht, aber wie sieht denn das Ganze jetzt in der Praxis aus? Wie komme ich denn tatsächlich zu dieser Freiheit vom mosaischen Gesetz? Erstens, du musst sterben. Solange du dein altes Leben lebst, stehst du unter beidem, der Sünde und dem Gesetz. Wenn du dein Leben bewusst Jesus Christus übergibst, dann bist du hineingenommen in seinen Tod und seine Auferstehung. Aber diesen Schritt musst du tun. Das ist der Anfang. Das ist auch keine leichtfertige Entscheidung, im Gegenteil. Du gibst dein altes Leben auf, samt den Ansprüchen, die du dran hast, und nimmst das neue Leben in Jesus Christus an. Wenn du diesen Schritt noch nicht persönlich gemacht hast, wenn du nicht ganz sicher sagen kannst, ja, ich gehöre zu Jesus, dann solltest du das schleunigst festmachen. Du kannst gern nach dem Gottesdienst auf mich zukommen oder einen anderen Menschen hier, dem du vertraust, und das Thema ansprechen. Du musst sterben. Zweitens, halte dich für tot. Mach dir das bewusst, dass du gestorben bist. Wir hatten das vor ein paar Wochen schon mal in der Predigt von Daniel, Römer 6. Haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Ähnlich schreibt Paulus an die Galater: Nun bin ich aber durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, um für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt, aber nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Es gibt ein schönes altes Lied aus den 80er Jahren von der christlichen Rockband Petra. Ich weiß nicht, ob die jemand noch kennt. Also Entschuldigung an alle Jungen. Der Refrain heißt auf Deutsch übersetzt: Es ist ein sich für tot halten. Tausche das Alte gegen das Neue. Es ist ein sich für tot halten. Lerne täglich zu sterben, bis das neue Leben kommt. Es ist ein sich für tot halten. Lerne täglich zu sterben. Mach dir immer wieder bewusst, dass du nicht mehr dir selber gehörst, sondern deinem Herrn Jesus. Das Lied endet mit den Worten: Die Schlacht ist vorbei. Und es ist schwer zu glauben, aber es ist wahr. Auf einem Hügel vor langer Zeit, wo das Blut floss, starben ein König, zwei Diebe und du. Dieses Bewusstsein muss zuerst in den Kopf und dann ins Herz. Mein altes Leben ist mit Jesus gestorben. Vorbei. Drittens, hör auf, alte Dinge retten zu wollen. Loslassen fällt uns Menschen schwer. Geht's dir anders? Viele Christen sind wie Messis, die nichts wegwerfen können. Welche Sünde versuchst du aus deinem alten Leben irgendwo rüber zu retten? Ist es dein Selbstverwirklichungs- oder Geltungsdrang? Wer tot ist, hat keine Ansprüche mehr anzumelden. Sind es all die Begierden, Leidenschaften? In unserem Predigttext steht: Denn als wir im Fleisch waren, da wirkten in unseren Gliedern die Leidenschaften der Sünden, die durch das Gesetz sind, um dem Tod Frucht zu bringen. Bemerkenswerterweise gibt es dieses Messi-Verhalten bei den Christen nicht nur in Bezug auf die Sünde, sondern auch in Bezug auf das Gesetz. Ist doch schön, wenn du klar definierte Regeln hast, die du nur befolgen musst, oder? Dann passt alles. Irgendwann schleicht sich dann durch die Hintertür die alte Gesetzlichkeit wieder ein, verbunden mit der Vorstellung, du könntest irgendwas dir verdienen. Gerecht wirst du nicht durch Werke, sondern durch Glauben. Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Ich fasse zusammen. Paulus verkündigt den Empfängern des Römerbriefs Freiheit. Hat er vorher über die Freiheit von der Sünde gesprochen, so betont er hier die Freiheit vom mosaischen Gesetz. Diese Freiheit bekommst du dadurch, dass du in Jesu Sterben und Auferstehen mit hineingenommen bist. Sterben macht frei. Das Gesetz des alten Bundes ist nicht gestorben, sondern wir sind im Gesetz gestorben. Wir dürfen Gott geistliche Frucht bringen und dadurch das Gesetz erfüllen, ohne unter der Knechtschaft des Buchstabens zu sein. Die Fragen, die du für dich persönlich beantworten musst, sind: Bin ich in dieses Sterben Jesu mit hineingenommen? Gehöre ich dazu? Wenn ja, wie lebe ich das in meinem Alltag? Verhalte ich mich wie jemand, dessen altes Leben vorbei ist oder nicht? Will ich all die Dinge in das neue Leben hinüberretten? Lieblingssünden, Regeln. Ich schließe mit dem Vers aus Galater 5, Vers 13. Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Ich bete. Herr Jesus Christus, lass es tief in unser Herz sinken, diese Erkenntnis, dieses Bewusstsein, auch das Gefühl, dass unser altes Leben vorbei ist, dass wir ein neues Leben haben von dir und dass wir nicht nur der Sünde gestorben sind, sondern auch dem Gesetz. Erfüll uns mit deiner Liebe, lenk uns durch deinen Geist und schenk, dass wir dadurch dein Gesetz erfüllen. Amen.